hat mich gemeinsam mit meinem jetzigen Mann, damals Freund, beim Schwimmen rausgezogen von der Strömung und wir sind einfach nicht zurückgekommen. Wir sind wirklich eine halbe Stunde wie verrückt gegen die Strömung geschwommen und keinen Millimeter vorangekommen. Ich hatte in der Zeit sehr viel um Hilfe geschrien, habe viel Wasser geschluckt und war immer wieder unter der Welle. Die Wellen waren nicht hoch, aber die kamen ständig und heftig und meine Kräfte ließen nach. Und letztendlich war dann auch meine Lunge zu einem Drittel mit Wasser gefüllt, was dazu geführt hat, dass mein System so ein bisschen ausgenockt wurde und ich eben bewusstlos wurde. Gerade in dem Moment, wo mein Mann den Ausweg aus der Strömung gefunden hat und mich noch am Arm gepackt hat. Also das war wirklich Schicksal, dass ich das überlebt habe. Eine Eingebung von dem Physiklehrer bei meinem Mann in dem Moment, dass er an Vektorrechnung gedacht hat und einen anderen Weg aus der Strömung gefunden hat in letzter Sekunde. Dass wir genug Zuschauer dank meiner Hilfeschreie wahrscheinlich hatten, die dann den Sanker bestellt haben und ich direkt an der Sauerstoffmaske war, sonst wäre ich womöglich jetzt behindert gewesen. Und ich noch eine Woche auf der Intensivstation verbracht habe, in absoluter Lebensgefahr, mit innerer Blutung. Und da dann angefangen habe, mein Leben als zweite Chance zu sehen. Und da dann angefangen habe, mir ganz wichtige Fragen des Lebens zu stellen. Und kurz drauf auch noch angefangen habe, mit einem Coach zu arbeiten.
Jetzt werden die meisten Menschen toi 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 so eine Situation ja nie erleben, aber wie fühlt sich das in dem Moment an, wo man wirklich weiß, jetzt geht's um Leben und Tod? Also ich denke, Panik kommt auf. Bist du eine gute Schwimmerin oder nicht so gute?
Ich bin sportlich eigentlich, also ja. Ich kann schon ein bisschen was aushalten.
Okay, weil ich bin zum Beispiel ein katastrophaler Schwimmer. Ich habe nämlich die Sommer immer auf dem Tennisplatz verbracht und war nie im Schwimmbad. Deshalb, ich hätte sowas sehr wahrscheinlich viel früher aufgegeben und eben nicht überlebt. Aber welche Gedanken laufen ab, wenn man wirklich weiß, jetzt geht's um alles. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, sehr gut sogar. Erst war ich panisch, daher auch diese vielen Hilfeschreie, die haben mich sehr viel Kraft gekostet. Wir waren keine 20 Meter weg vom Ufer, also wir waren ganz nah am Ufer. Die Menschen hätten theoretisch eine Kette bilden können, aber offensichtlich war das so bekannt für diese Unterströmungen dort, dass die sich nicht getraut haben. Dann bin ich nach einigen Minuten in die Phase des Loslassens gekommen. Und des Aufgebens. Und das Verrückte war, ich war mir ja dann ganz sicher, dass ich jetzt gerade sterbe. Und ich hatte mein ganzes Leben lang wahnsinnige Angst vorm Sterben und habe mir währenddessen gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also das ist das Schöne jetzt eigentlich rückblickend. Das Schlimmste an der ganzen Situation war, was ich meinen Hinterbliebenen jetzt antue. Also ich habe an meine Mama, an meinen Papa, an meinen Bruder gedacht und habe gedacht, wenn ich jetzt einen einzigen Wunsch frei hätte, wäre es, dass ich denen sage, hey, bitte, bitte, bitte lasst euch euer Leben von meiner dummen Aktion jetzt nicht versauen. Also das war mein tiefster Wunsch in dem Moment, wo ich losgelassen habe, dass ich das denen noch sagen kann, dass sie jetzt bloß ihr Leben bitte genießen sollen und mir geht's gut. Und das finde ich irgendwie so crazy, weil ich war mir ja sicher, dass ich gerade sterbe. Und ich bin auch erst wieder im Sanker auf dem Weg zum Krankenhaus dann eben zu mir gekommen.
Wir erleben ja oft, dass Menschen sich erst nach so einer Krise oder nach so einer Nahtoderfahrung in diesem Fall die wichtigen Fragen des Lebens stellen. Was waren dann so, du hast gesagt, du hast dann auch einen Coach in dein Leben genommen. Was waren dann so die ersten Dinge, die du dich gefragt hast oder wo du gemerkt hast, du bist gerade für dich gar nicht so auf dem Gleis, wo du gerne wärst?
Ich war auf einem komplett anderen Bewusstseinslevel, auf einem viel höheren. Ich dachte mir dann, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, es war für mich alles so leicht. Ich habe mir gedacht, über was soll ich die Menschen eigentlich immer Sorgen machen? Das ist ja das Verrückte. Du hast 100 Probleme, bis du krank bist. Dann hast du genau ein Problem. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir das Leben und die ganzen Challenges auch viel leichter nehmen. Und das war ich das erste Mal in meinem Leben. Ich bin aus diesem Krankenhaus rausgekommen und dachte mir so, geil, ich habe ein neues Leben geschenkt gekriegt und ich reg mich über nichts mehr auf in dem Leben. Also das habe ich ungefähr 3 Monate geschafft, glaube ich. Und dann wird man ja doch wieder in diesen Alltagstrott zurückgezogen. Aber das war für mich so ein erstes damit in Kontakt kommen, wie es auch gehen könnte.
Hast du auf diese Emotion, ich meine, du berichtest jetzt gerade sehr lebhaft darüber, aber ist das für dich ein Teil, wenn du in einer Krise oder in etwas bist, wo du sagst, du regst dich jetzt zu viel auf, ist das ein Ort, wo du zurückkehrst
mein
und
Anker.
Sagst, das möchte dein Anker?
Mein Reset-Button.
Okay.
Ist, dass ich weiß, dass ich gerade also dass ich gerade mein zweites Leben lebe. Ich erinnere mich dann wirklich, wenn ich das schaffe, mich schnell an diesen Moment zu erinnern, wo ich fast gestorben bin, bin ich ganz schnell wieder im völligen, das habe ich auch trainiert, aber im völligen Lösungsorientierungsmodus. Also, dass ich nicht mich auf das konzentriere, was jetzt gerade nicht läuft, sondern dass ich mich sofort darauf konzentriere, okay, welche Ressourcen haben wir, wie lösen wir das jetzt, bam, bam, bam. Also das ist was ich mir daraus, glaube ich, ziehen kann oder immer gezogen habe.
In der Theorie wissen wir das ja alle, dass wir dankbar für ein Leben sein dürfen, dass das Leben endlich ist. Man hat es auf Kalendersprüchen schon gelesen. Aber du hast gesagt, du hast auch an dir gearbeitet. Jetzt findet viel im Kopf ja auch einfach über Biochemie statt, über bestimmte Neurotransmitter. Man ist gestresst, auf einmal übernimmt ein anderer Teil des Gehirns, die Kinder triggern einen vielleicht etc. Wie schaffst du es im Alltag, auch wenn es nicht immer perfekt geht, aber was ist so ein Protokoll oder so ein Ablauf, was du anderen Menschen geben kannst, wenn man so ein Event der Dankbarkeit in sich trägt, wie man das in einer Stresssituation, in einer Streitsituation, in einer hilflosen Situation sich möglichst wieder präsent und ins Gefühlsleben bringen kann?
Das ist sau schwer. Ja. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Und je
Aber was
mehr,
ist Schritt 1?
Ja, je mehr ich schaffe, also Schritt 1 ist, dass wir uns grundsätzlich mit uns selbst auseinandersetzen, um das überhaupt in dem Moment zu schaffen, dass wir dann diesen Exit kriegen und wieder uns resetten können. Zweitens ist ständiges Üben. Der erste Schritt ist, wenn wir es nicht geschafft haben an dem Tag, dass wir uns abends kurz Gedanken machen, den Tag reflektieren und sagen, hey, in der und der Situation hätte ich echt cooler reagieren können. Und es passiert uns vielleicht noch 5-mal. Aber in dem Moment, wo wir es uns bewusst machen, ist es der erste Schritt, dass wir es auflösen können, dass wir es verändern können. Wenn wir immer das Gleiche tun, können wir kein anderes Ergebnis erwarten. Das wissen wir auch alle. Nur das Verrückte ist, du musst erstmal dich selbst dabei ertappen, wann du in dieses alte Muster fällst, das du eigentlich ablegen möchtest. Und durch die Bewusstmachung haben wir Schritt 1. Danach ist es üben, dass wir es vielleicht schaffen, in dem Moment, wo es uns wieder passiert, noch das Lenkrad einmal umzudrehen. Also einmal umzurudern und zu sagen, hey, stopp, lass uns das jetzt so und so lösen. Oder ich lasse mich jetzt nicht auf, keine Ahnung, XYs Niveau, jetzt Streitniveau ab. Das kann ja Streit sein, das kann einfach auch eine unsouveräne Reaktion auf irgendwas sein. Ich glaube, wir kennen genug Alltagssituationen. Es kann auch nur sein, dass man sich über andere Autofahrer aufregt. Einfach, dass man sagt, hey, ich bleib bei mir und du bleibst bei dir. Und wenn wir das schaffen, in dem Moment schon einmal neu zu wählen, dann ist schon der zweite Schritt getan. Und dann wird es immer leichter. Und dann ist es letztendlich immer nur üben. Und je öfter wir üben, desto schneller geht's. Aber jetzt interessiert mich dein Tipp dazu.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Ja, komme ich gleich zu. Ich würde eine Sache gerne noch fragen, weil auch hier beobachte ich, dass das Menschen grundsätzlich verstehen, dass man sowas durchaus nochmal reflektieren sollte. Aber jetzt kommt eine Emotion, vor der viele wegrennen, und das ist Schuld. Wenn man zum Beispiel sein Kind vielleicht anders angesprochen hat, als man es gerne hätte oder sowas, richtig wäre, sich abends, wie du sagst, zu reflektieren, nochmal durchzugehen, wann wurde ich das erste Mal vielleicht ein bisschen getriggert, wo hätte ich anders abbiegen können. Aber einfacher ist ja einfach in Instagram zu gehen, sich 20 Reels reinzuziehen und davor wegzurennen. Und da wäre meine Frage, wie schaffst du es, diesen Ich finde es mutig, auch in diese kritischen Emotionen reinzugehen, die zur Selbstverurteilung führen können, die einfach auch nach einem anstrengenden Tag, kann man sagen, ich muss so viele Dinge tun, jetzt soll ich mich auch noch um mich selbst kümmern. Also wie gelingt es dir, du hast genauso viel zu tun wie alle anderen, du hast die Ablenkung, aber wie gelingt es dir, diese Routinen, diese Mentaltrainingsroutinen trotzdem in deinen Alltag zu integrieren?
Also das allereinfachste und gleichzeitig schwerste Tool ist, immer versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Weil dann braucht es die abendliche Reflexion gar nicht. Also wenn ich es schaffe, und es passiert zum Glück sehr selten und es braucht viel, dass ich mal zum Beispiel laut bin, dass ich mal wirklich auf den Tisch schaue und sage, und jetzt ist Ruhe, gell? Und dann schaffe ich es aber zum Glück zu 99%, dass ich danach erkläre, warum das jetzt passiert ist. Dass ich sage, hey, es tut mir voll leid, ich wollte nicht laut werden. Und dann sage ich zu meinen Kindern, mach mal Mama Bär. Mama Bär war jetzt verzweifelt. Und jetzt hat sie mit ihren Tatzen einmal richtig auf den Tisch schauen müssen, weil sie einfach nicht weiß, wie sie an euch rankommt. Und die Mama Bär will nicht laut sein. Also so sage ich da manchmal, dass die auch das Gefühl haben, es ist irgendwie ein großer Bär vor ihnen. Und dann verstehen sie es meistens schon. Und das gelingt mir heute meistens. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch genau diese Situation habe, wo es mir nicht gelingt. Nur das Verrückte ist, je mehr ich in der Präsenz bin, je mehr ich im Hier und Jetzt bin und tue, was ich tue, desto erstens weniger oft passiert es mir. Zweitens, desto schneller kann ich es dann in dem Moment auch wieder gut machen, lösen. Und drittens wird es immer leichter. Es ist wirklich so. Es wird immer leichter. Es fällt mir überhaupt nicht schwer für meine Fehler. Daher kommt dann die Schuld auch gar nicht so lang, gerade zu stehen. Weil ich finde es voll okay, Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die wir uns als Menschen erlauben dürfen.
Absolut.
Dass wir einfach sagen, hey, wir schaffen es doch eh nicht, fehlerfrei durchs Leben zu gehen. Nobody's perfect. Aber das Wichtigste ist, dass man sich selbst auch erlaubt, Fehler zu machen.
Und gütig mit sich zu sein. Du hattest nach meiner Perspektive gefragt. Ich hatte zu dem Thema auch Steffi Stahl, ich weiß nicht, ob sie kennst, eine der wahrscheinlich die bekannteste.
Dein Kind in dir muss Heimat finden.
Genau, die bekannteste Psychologin. Und sie hatte einen wunderschönen Tipp, wie ich finde, gegeben. Sie sagte, wenn 0 auf einer Skala tiefenentspannt ist und 10 Blutrausch, nannte sie es jetzt nicht wirklich, dass Blut fließt, aber dass man Dinge tut, die man nicht möchte. Das ist ja ein Kontinuum. Und ihr Tipp war, dass man anfängt, wachsam zu sein, wann man eine 2, eine 3 erwischt. Weil man ist nicht von 0 auf 9 oder von 0 auf 10. Das passiert nicht, sondern es kündigt sich an über einen höheren Puls, über eine höhere Körpertemperatur, über schwitzige Hände, was auch immer die Anzeichen sind, über ein Hungergefühl, was man einfach ignoriert.
Bei mir ist es manchmal Übermüdung.
Ja, auch das.
Wenn ich einfach erschöpft bin, dann bin ich einfach leicht reizbar.
Absolut. Und das macht ja auch Sinn, wenn der Präfrontalkortex nicht mehr so gut arbeitet. Aber das war Ihr Tipp, eine Wahrnehmung zu entwickeln, wann ist man bei einer 3, einer 4, weil da kann man noch gegensteuern. Und dann sagte sie, Raum verlassen, sich kaltes Wasser ins Gesicht, einen halben Liter Wasser einfach ächzen, einfach um in irgendeine andere Wahrnehmung zu kommen. Der Professor Grönemeyer hatte den Tipp, er trägt immer ein Gummiband um seinen Handgelenk und wenn irgendwas ist, fängt das an zu schnipsen. So, das kann jeder machen. Die Frage ist, machen es die Leute? Weil sie sagen, nein, es klingt ja banal oder ich krieg's auch anders in den Griff oder so.
Ich glaube, es ist super.
Ja, es ist wirklich super. Man muss in irgendeine körperliche Empfindung bringen, dass man sich aus dieser Emotion rausbringt.
Ich habe noch einen ganz coolen Tipp, das genau dazu passt. Und zwar, gerade wenn es so um Olympische Spiele geht, ist es ja so, da passiert so viel und auch so viel, was einfach dann nicht passieren soll. Oder Menschen versuchen, einen so ein bisschen durcheinander zu bringen und keine Ahnung. Also man versucht, in seiner Bubble zu sein und mit seinem eigenen kleinen Team, das sind in dem Moment das Pferd, die Pflegerin und ich, bei sich zu bleiben. Und ich habe tatsächlich mit meiner Pflegerin ein Codewort ausgemacht, wenn etwas kommt, was wir in dem Moment eh nicht ändern können, dass wir es annehmen und gehen lassen. Und wir haben immer dieses Codewort gesagt, dass wir keine weitere Energie mehr verschwenden und wir konzentrieren uns auf uns. Und es war so magisch, weil dieses Codewort kam ein paar Mal. Und immer wenn irgendwas kam, was wir nicht ändern konnten, es waren echt so ein paar Turbulenzen zwischendurch, auch mein Trainer war nicht fit und alles Mögliche. Und dann haben wir einfach immer wieder uns an dieses Codewort erinnert. Und es funktioniert. Man muss es nur machen. Die meisten Menschen bleiben halt in der Theorie hängen und gehen nicht ins Umsetzen oder probieren es nicht wenigstens aus. Und das finde ich so schade.
Und das ist der Unterschied in meiner Wahrnehmung zwischen Athleten, Spitzenathleten und normalen Menschen, weil die Spitzenathleten tun alles, um zu gewinnen. Und das legitimiert solche Verhaltensweisen. Aber wenn man normale Eltern ist, normalen Job hat oder so, dann sagt man, was soll ich mich denn mit solchen Profi-Tipps? Aber wie du sagst, man kann doch mit seinem Partner, Partnerin ein Codewort etablieren und sagen, wenn ich gerade anfange, getriggert zu werden, ich gebe dir dieses Codewort, damit du schon mal Bescheid weißt und dass wir uns zusammen wieder runterkühlen. Das ist doch mega.
Das ist mega. Also das mit dem Codewort funktioniert so gut. Okay. Und weil du das gerade gesagt hast mit Spitzensport und normaler Mama oder so. Also ich bewundere jede Vollzeitmama. Ich bin froh, dass ich meinen Spitzensport habe und vormittags eben Teilzeit-Profisportlerin bin. Weil ich finde es schon auch eine wahnsinnig große Aufgabe und sehr anstrengend, Kinder so liebevoll, positiv und gestärkt großzuziehen.
Absolut.
Also das...
Ich glaube, das unterschätzen Menschen auch, dass es auch Spitzensport in einer anderen Arena ist.
Das ist und Spitzensport.
Auch körperlich genauso anstrengend, emotional so anstrengend und dementsprechend, glaube ich, kann man sich, wie du sagst, mehr Fehler verzeihen, aber auch zulassen, dass man bestimmte Tools braucht, um diesen Spitzensport, ich meine, du richtest dein Leben dem Sport aus, ein Novak Djokovic macht es, ein Cristiano Ronaldo macht es, so, alle investieren Aufwand. Aber die, die es auch bräuchten, die tun es eben oft nicht. Was du gerade gehört hast, war ein beliebter Ausschnitt einer vergangenen Episode. Wenn du dir die ganze Episode anhören möchtest, dann klick einfach auf den Link unten in der Episodenbeschreibung. Viel Freude dabei und vielen Dank.